Herzlich willkommen zu einer weiteren Hörspielkammer des Schreckens. Heute geht es um einen echten Klassiker.
Zumindest ist er in der Reihe Holy Klassiker erschienen, der Zauberer von Oz.
Folgen wir also dem gelben Ziegelsteinweg und lassen wir uns entführen in das zauberhafte Land der Enttäuschungen und Ärgernisse.
Toto, ich glaube, wir sind nicht mehr in Aschaffenburg.
Mit Michael Eickhorst und Dennis Rohling.
Der Zauberer von Oz ist eines der bekanntesten und beliebtesten Kinderbücher aller Zeiten. Es lieferte die Vorlage für zahlreiche Filme, Musicals und sonstige Adaptionen. Seine Figuren wie die Vogelscheuche, der Blechmann oder der feige Löwe sind dabei tief im Bewusstsein aller Amerikaner verankert.
Wenn man sich allerdings das dazugehörige Hörspiel aus dem Hause Holysoft anhört, fragt man sich natürlich, wieso eigentlich? Was finden die Amis an dem Rotz beeindruckend? Ist doch zum Kotzen.
Ja, dieses Hörspiel ist mal wieder eine jener Umsetzungen, die so schlecht sind, dass man irgendwann an der Qualität der Originalvorlage zweifelt. Und die Vertonung scheint wirklich ernst gemeint zu sein, keine Parodie.
Und richtet sich wohl auch nicht unbedingt nur an ein Teletubbies-Publikum. Denn in der Reihe Holy Klassiker erscheinen auch Hörspiele wie Der Graf von Monte Cristo, Moby Dick oder Onkel Toms Hütte. Nicht unbedingt tauglicher Hörspielstoff für Dreijährige. Aber bist du älter, kriegst du Brechdurchfall bei der erbärmlichen Grütze, die Holy Moly da auf seiner Skywalker Ranch in Aschaffenburg verzapft hat.
Wir hatten ja vor langer Zeit den Fall, dass wir in der Kammer eine andere Folge dieser Holy-Reihe besprechen wollten. Die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens. Nur war die Fassung zu gut, sodass wir uns stattdessen die Version von Titania Medien vornahmen. Und das hätten wir beim Zauberer von Oz diesmal beinahe umgekehrt gemacht.
Aber im Gegensatz zu damals haben wir uns nicht für die andere Version entschieden, weil die erste Wahl viel zu gut war. Die Titania-Fassung vom Zauberer von Ozzy Osbourne ist nämlich nicht die Zauberbohne besser und hätte es eigentlich genauso verdient, hier in unserer behaglichen Hörspielkammer des Schreckens kaputtgebumst zu werden. Denn auch wenn sich die Fassungen von Holy und Titania in vielen Details ziemlich unterscheiden, für die Hörspiel-Sondermülltonne sind beide.
Dagegen sind Pest und Cholera wie zärtliche Chaoten. Nun ist es so, dass auch die Originalgeschichte von Lyman Frank Baum ihre Schwächen hat. Und wahrscheinlich wäre sie sogar längst in Vergessenheit geraten, wenn 1939 nicht die berühmte Hollywood-Verfilmung mit Judy Garland entstanden wäre. Die ist bis heute sogar noch populärer als das Buch.
Wohl unter anderem, weil besagtes Buch eine Zeit lang gar nicht erhältlich war. Jedenfalls nicht in den US von A. Unser Freund, der Baum, galt nämlich als fies gemeiner Kommunist. Und so wurden seine Werke dann in den Anfängen des Kalten Krieges und der sogenannten McCarthy-Ära nicht neu aufgelegt und waren auch in Büchereien nur nach spezieller, vermutlich direkt an die Behörden weitergeleiteter Vorbestellung auszuleihen.
Meine erste Begegnung mit dem Zauberer von Oz hat übrigens auch mit dem Film zu tun. Jedenfalls indirekt. Das war der berühmte Song Somewhere Over the Rainbow in der furchtbaren Utz-Utz-Fassung von Marusha.
Oh ja, ich erinnere mich. Leider.
Du hast doch vor einigen Jahren sogar mal bei einer Musical-Version des Zauberers mitgewirkt, oder? Wie war das noch gleich?
Kein Kommentar.
Na gut, wobei ich mich schon über ein paar launige Funfacts freuen würde.
Ja, dann mach das mal. Gibt keine. Kommen wir lieber zum heutigen Hörspiel. Dieses stammt aus dem Jahr 2019 und ist unter der Regie von Dirk Jürgensen entstanden. Für die Bearbeitung des Textes waren Markus Kähler und Thomas Güthaus verantwortlich, wer auch immer das ist. Für die Uraufführung des Musicals Miss Saigon wurden ja damals zahlreiche Asiaten in die USA und nach Europa geholt. Bei der Holy-Produktion mit den Herren Jürgensen, Kähler und Güthaus hingegen mussten anscheinend unbedingt ganz viele bis dato unbekannte Macher mit ganz vielen Üs und Äs in ihren Namen rangekarrt werden.
Ist ja auch logisch, denn nach dem Hören denkst du so, und nehmen wir es mal direkt vorweg, gerade die Bearbeitung der Buchvorlage ist gar nicht mal so gut. Um nicht zu sagen, ein völliger Schuss in den Ofen.
Das Hörspiel beginnt mit der Erzählerin Sandra Schwittau, auch bekannt als Synchronstimme von Bart Simpson. Sie berichtet uns von der kleinen Dorothy, oder besser Dorothy, denn TH mag Sandra Schwartau wohl nicht so sehr. Wörtlich heißt es, ein Mädchen, das mit ihrem Onkel Henry und ihrer Tante M auf einer Farm in Kansas lebte.
Ja, ganz großes Grammatiktennis im Mixed Mode. Ein Mädchen, das mit ihrem Onkel auf einer Farm lebte. Da schaffen es die beiden Autoren also tatsächlich mal, ein Mädchen und das statt die zu sagen. Und trotzdem zerbatzen Kählchen, Kruse und Thomas Güllehaus die Stelle direkt danach mit den Worten ihrem Onkel, obwohl es doch ein Mädchen, das mit seinem Onkel auf einer Farm lebte, heißen müsste. Und Bartman fällt sowas beim Einsprechen auch nicht auf, oder was?
Tja, man müsste die Schwittau den Satz bis zum Ertönen der Schulklingel 100 Mal an die Tafel schreiben lassen. Und Jürgensen, Kähler und Güthaus auch.
Warum soll denn die Schwittau Jürgensen, Kähler und Güthaus an die Tafel schreiben?
Idiot.
Sehr wohl angenommen.
Dabei kann man sich das ja ganz einfach merken. Da gibt es eine tolle Eselsbrücke mit Stephen King. Der hat ja den Roman Das Mädchen geschrieben. Und eines seiner anderen Bücher hat als Titel ein einzelnes Wort, das zu das Mädchen in der deutschen Sprache passt.
Shining?
Quatsch. Ich meine es. Das Mädchen und es. Ein Mädchen. Es lebte auf einer Farm.
King hat aber auch den Roman Sie geschrieben. Dann kommt bei der Eselsbrücke am Ende doch nur wieder ein Mädchen, sie lebte auf einer Farm heraus.
Oder um bei dir zu bleiben, ein Mädchen, Shining, lebte auf einer Farm.
Ich wiederhole, sehr wohl angenommen. Aber zurück zur Zaubernuss von Boss Oz. Onkel Henry und Tante M sind in diesem Hörspiel übrigens so scheißegal, dass die Erzählerin ausdrücklich kein Wort zu ihnen sagen will. Und Sprechtakes kriegen sie auch nicht. Super Idee. Immerhin ist doch Tante M die wichtigste Bezugsperson des Mädchens und der Grund, dass S überhaupt zurück nach Hause will.
Ja, nicht in diesem Hörspiel. Da ist die Tante Wumpe und Dorothy will einfach nur zurück nach Kansas. Was sie dann auch gefühlte 20.000 Mal betont.
Warum denn? Wer will denn nach Kansas? Das war doch zu Baums Zeiten ein unwirtliches, karges Land. Alles grau in grau, selbst die Menschen, wie es heißt. Und dahin will die Lütte zurück, statt im wunderbaren Ost zu bleiben? Zeit für den ersten Jingle, oder? Und nicht, dass wir uns falsch verstehen. Heutzutage ist Kansas sicher auch nicht geiler.
Tja, besagte Lütte wird übrigens von Luisa Wiezurek gesprochen. Etwas schade, dass man da kein echtes Kind gecastet hat, aber sie macht das durchaus überzeugend.
Wieso denn so eine Junge? Hatte Reinhold Schneider keine Zeit oder was? Oder war ihr die Rolle der Dorothy zu alt?
Ich nehme an, dass sie, genauso wie Dagmar von Kurmin, für die nächsten 20 Jahre noch exklusiv bei den Titania Boys aus Hilden verpflichtet ist.
Eine Besetzung, sie zu knechten, sie alle zu finden, aus der Seniorenresidenz zu treiben und ewig im Studio zu schinden.
Es gibt auch noch eine Radiohörspielfassung des Zauberers aus den 90ern. Da wird das Mädchen von Christiane Leuchtmann gesprochen, die damals schon weit in den 30ern war.
Ist das nicht die Frau von Hans-Peter Korff? Ist der auch dabei?
Ja, der ist der Typ mit dem Stroh im Kopf, der kein Gehirn hat.
Klar, aber wen spricht er im Hörspiel?
Hey! Doch zurück zu Oscar aus der Holy-Tonne. Dort erfasst ein Wirbelsturm Onkel Henrys Haus und nimmt das Mädchen und seinen Hund Toto mit sich.
Ja, und hier sollte man meinen, dass ein Label wie Holysoft seine Fähigkeiten in Sachen packender Umsetzung und geiler Effekte ausspielen würde. Im Film war das ja für 1939 sehr beeindruckend, inklusive fliegender Kuh und Frau im Schaukelstuhl. Hier im Hörspiel hingegen ist der Sturm ein lauer Furz und der Großteil der Reise bestenfalls so aufregend wie eine Fahrt mit dem Würmling-Express im Phantasialand.
Alle einschlafen bitte! Dorothy ist irgendwann so davon gelangweilt, dass sie anfängt, das Haus aufzuräumen. Freiwillig. Es wird sogar beschrieben, dass sie den Müll nach draußen bringen will, bis ihr auffällt, dass es ja kein Draußen mehr gibt.
Darum schläft sie, genau wie der Hörer 5 Minuten früher, irgendwann ein und erwacht im zauberhaften Lande Oz.
Und ihr glaubt nicht, wie genial das Zauberhafte des Landes vom Sound Fatmaster eingefangen wurde. Der erste Eindruck, wenn das Mädchen die Tür öffnet und ins Freie tritt, ist eine 0815 Billo Vogelkulisse. Genau so in jedem zweiten Hörspiel vorhanden.
Geil! Ganz anders als Kansas! Aber gut, wer den Film gesehen hat, weiß, was jetzt folgt. Der Auftritt der Munchkins. Um ein beeindruckendes Zwergenvolk darzustellen, wurde ja damals in Hollywood alles ins Studio gekarrt, was einigermaßen talentiert und kleinwüchsig war. Mit großen Auftritten, aufwendigen Choreografien und dem berühmten Song Ding Dong, The Witch is Dead.
Und hier wird nicht gesungen, was kein Nachteil sein muss. Allerdings spielen die Munchkins irgendwie überhaupt keine Rolle. Sie sind zwar angeblich da, sagen aber nichts und applaudieren und jubeln bloß manchmal. In so ganz kotigen, offenbar alle 2 Sekunden geloopten Soundfiles.
Und von diesem halbherzig weggegnatterten Soundfick wird dann der Auftritt von Glinda begleitet. Sie ist die gute Hexe des Nordens. Im Film erscheint sie als würdevoll und bezaubernd. Hier im Hörspiel wird sie von Daniela Reidis gesprochen. Leider wird die Norduschi von Daniela Twix eher als schrille Alte angelegt.
Typus Philine Peters Arnolds.
Bei Gott bewahre, so schrecklich kommt Glinda nun auch wieder nicht rüber. Trotzdem, die kann man nicht lange an der Zwiebel haben. Man ist echt froh, dass die nur kurz dabei ist.
Immerhin reicht es, um darauf hinzuweisen, dass Onkel Henrys Haus bei der Landung in Ost die böse Osthexe getötet hat. Die hatte die Munchkins unterdrückt. Und jetzt sind die kleinen Kerle wieder frei.
Schön für sie. Scheißegal für den Hörer. Dorothy nimmt dann noch die ollen Latschen der toten Hexe an sich und zieht sie an. Die berühmten silbernen Schuhe.
Silbern? Waren die nicht sonst rot?
Nicht in der Originalgeschichte, nur im Film. Und hier im Hörspiel hält man sich wohl an die Buchvorlage. Schade nur, dass das niemand Nico Geier gesagt hat, als er das Cover zu dieser Folge gezeichnet hat. Dort trägt Dorothy Sporneck nämlich rote Schuhe.
Tja, David Holey findet wohl bei seinen 12.000 neuen Hörspielankündigungen, Handy-Apps, Terrortelefonaten und Klagen im Jahr nicht die Zeit für sowas. Ich gebe dem Haufen echt noch 2 Jahre, dann wird dort Carsten mir doch alles scheißegal Hermann als künstlerischer Leiter eingestellt.
Dabei sind auch die Kleinigkeiten wichtig. Pars pro toto, sage ich nur.
Ja, was hat jetzt der blöde Hund damit zu tun?
Nichts, das ist lateinisch für ein Teil steht für das Ganze. Ach ja, Glinda ist übrigens nicht nur schrill und nervig, sondern auch insgesamt ein fragwürdiger Charakter. Die blöde Ziege erfindet sogar Ausreden, weshalb sie das Mädchen nicht zum Zauberer von Oz begleiten kann. Angeblich hat sie Zaubersachen zu tun und betont, dass sie keine Ahnung hat, was Dorothys silberne Schuhe können. Auch gibt sie der Bratze nicht den berühmten Kuss auf die Stirn, der sie auf ihrer Reise schützen soll.
Ach, und falls ihr euch fragt, weshalb die Kleine überhaupt einen Kuss auf die Eichel gebraucht hätte und was sie von besagtem Zauberer will, Engelbert von Nordhexe Glinda meint, dass der Zauberäumel so mächtig ist, dass er Dorothy zurück nach Kansas bringen kann.
Onkel Oz lebt in der sagenumwobenen Smaragdstadt. Und dorthin gelangt man auf dem berühmten Weg mit den gelben Steinen.
Besser als auf dem Weg mit den gelben Schweinen.
Korrekt. Oder den kleinen gelben Schwämmen. Apropos Auftritt Santiago Ziesmer. Der spricht in dieser Vertonung die Vogelscheuche.
Und nervt schon nach wenigen Sätzen noch mehr als SpongeBob, Ferkel und Steve Urkel zusammen. Und das will was heißen. Er, oder besser gesagt die Vogelscheuche, hat nämlich kein Gehirn im Strohkopf. Und leider muss sie uns das in so ziemlich jedem Satz mitteilen.
Nein! Nun zeichnet sich die Figur auch im Original nicht durch eine wahnsinnige Komplexität aus. Aber so eindimensional ist sie sonst auch nicht. Sie begleitet jedenfalls Dorothy zum Zauberer von Oz, weil sie hofft, dass der ihr ein Gehirn gibt. Der Scheuche, nicht Dorothy.
Mann, da kommt man ja echt durcheinander. Als die beiden ein Waldstück betreten, begegnen sie noch einem toten Munchkin, der sich an einem der Bäume erhängt hat. Glauben sie jedenfalls. Es stellt sich laut Erzählerin aber als optische Täuschung heraus.
Ah, du spielst auf den Hollywood-Film an. Nicht schlecht. Bei dem hält sich ja bis heute das Gerücht, dass sich einer der kleinwüchsigen Darsteller erhängt hat und dies sogar auf der Leinwand zu sehen ist. Tatsächlich ist es aber nur der Schatten eines Vogels.
Fast richtig. Also ich spiele darauf an, ja. Aber die Stelle mit dem erhängten Zwerg ist auch im Hörspiel drin. Das wird wirklich so von der Erzählerin gesagt.
Hä? Warum das denn? Die meisten Hörer werden es nicht kapieren. Und die Kinder werden sich herzlich bedanken, wenn sie hören, dass sich da womöglich einer von den lustigen Zwergen grausam umgebracht hat.
Tja, die Darsteller der Munchkins haben es anno 39 übrigens noch viel wilder getrieben. Kein Scherz. Die haben jede Nacht gefeiert, gesoffen und sich mit Nutten verlustiert. Auch aus Frust, weil ihre Gage geringer war als die des Hundes, der Toto gespielt hat. Und einige von ihnen haben wohl auch die minderjährige Judy Garland sexuell belästigt. Das sind doch auch alles lustige Fakten, die man hätte unterbringen können, ne?
Stimmt. Da haben die Autoren echt eine Menge Gold am Rand des Steinwegs liegen lassen.
Vor allem, wenn sie doch schon Santiago Ziesmer im Cast hatten, ne? Warum ist der dann nicht bei der Vizorek dabei gegangen?
Da brechen sie ab, die allerletzten Brücken.
Nach dem Strohmann trifft Dorothy auf den Blechmann, gesprochen von Uwe Teschner. Der will auch mit zum Zauberer, weil er von dem ein Herz bekommen möchte. Er hat nämlich keins mehr, seit er ganz aus Blech ist.
Und kurz darauf kommt auch noch der schnarchige Löwe angeschissen.
Schnarchige? Du meinst sicher der feige Löwe.
Nee, der wird nämlich von Helmut Kraus gesprochen.
Dann passt es natürlich.
Es gibt ja diesen Spruch, gut gebrüllt Löwe. Kann man von Helmuts Brüllen nicht behaupten. Kaum vorstellbar, dass der mit dem Mauerngeknurre alle Tiere und Jäger in die Flucht geschlagen haben soll.
Dafür fragt er, warum der Hund denn nicht an der Leine ist, nachdem er kurz zuvor klargemacht hat, dass er noch nie einem Hund begegnet ist. Und obwohl in Oz überhaupt kein Tier an irgendeiner Leine angebunden ist. Sehr sinnvoll.
Ähnlich Gaga, die Vogelscheuche faselt was vom kategorischen Imperativ. Also exakt mit dem Begriff. Soll das witzig sein? Woher kennt die denn Immanuel Kant? Und soll das andeuten, dass nur Leute Kant zitieren, die kein Gehirn haben? Oder wollen die Autoren hier mit ihrer Kenntnis der Philosophie angeben?
Ja, nach deinem englischen Fotze habe ich nicht mehr zugehört.
Aber in Kant. Witze mit Erklärungen, das sind die besten.
Captain, wir haben ihn soeben wieder erreicht.
Den qualitativ tiefsten Punkt des Hörspiels, Kaloin. Hier, in diesem zauberhaften Land.
Sie irren sich, Captain. Das Land ist gar nicht zauberhaft. Wir befinden uns zwar unterhalb von Oz, aber in der Vertonung von Holy Soft.
Holy shit, Kaloin. Der große Oz steht uns allen bei.
Wie lauten Ihre Befehle, Captain?
Setzen Sie einen neuen Kurs Richtung Wunderland. Bringen Sie uns zu Alice, Kaloin. Aber ganz langsam. Wir wollen nicht, dass der Feind aufmerksam wird.
Oh. Sie meinen David Holy, Captain?
Genau, Kaloin. Der lädt uns sonst zu seiner nächsten Weihnachtsfeier ein. Und vor der gibt es kein Entkommen.
Um Himmels Willen, nur das nicht, Captain.
Der Tiefpunkt des Hörspiels ist die Szene, in der unsere grenzdebile Gruppe einem gefährlichen Raubtier begegnet, einem Kalida. Man denkt, jetzt käme nach all dem Gesülze und vor sich hingeplätscher dieses lahmarschigen Hörspiels endlich sowas wie Spannung auf. Und dann wird man bitterböse enttäuscht, weil die Konfrontation mit dem Untier kein Deutsch spannend ist und humoristisch angelegt wurde.
Humoristisch angelegt, aber komplett humorbefreit vergeigt, versteht sich. Erst hat der Blechmann Angst, dass er von dem Kalida gefressen wird, obwohl er ja bekanntlich aus Blech ist und daher gar nicht gefressen werden kann. Hahaha. Und dann folgt ein absolut erbärmlicher Dialog zwischen dem Biest und dem Löwen. Das vermeintlich gefährliche Raubtier gibt ein paar selten alberne Laute von sich und der Löwe lacht sich daraufhin einen Ast. Mit daran hängendem Munchkin. Und sein Lachen ist dermaßen künstlich, dass man schwören könnte, dass der Löwe die anderen verarschen will. Aber nee, das verstand Helmut Kraus wohl unter einem echten, von Herzen kommenden Lachen.
Um Gottes Willen. Und warum lacht er überhaupt? Weil er mal wieder mit einer trantütigen Nichtleistung bei der Aufnahme glatt durchgekommen ist, die er auf der linken Viertel Arschbacke abgesessen hat? Nee, weil der Kalida so einen lustigen Dialekt hat.
Im Original treffen die fünf übrigens sogar auf mehrere Kalidas und werden von ihnen angegriffen. Sie können sich erst nach einer ziemlich aufregenden Flucht in Sicherheit bringen. Aber wer will sowas hören, wenn er auch das Schmierentheater von Kraus mich ins Augsburger Puppenkiste kriegen kann? Hm?
Und dann ist man auch schon bei der Smaragdstadt angekommen. Toll, wie hier eine ursprünglich gefahrvolle und mehrere Tage dauernde Reise so blöd gekürzt wurde, dass es wirkt, als ob die an einem halben Tag in einem etwas strammeren Fußmarsch inklusive zweistündiger Rast in Wixie Winkies Burgerbutze dorthin gelangt wären. Aber wer braucht schon die Szenen dazwischen, in denen unsere Helden zuerst einen Abgrund und dann einen reißenden Fluss überqueren müssen und anschließend fast in einem Feld mit tödlichen Blumen ums Leben kommen?
Ja, allerdings begegnet ihnen in der Smaragdstadt auch ein ziemliches Grauen.
Nämlich?
Lutz Riedel als Torwächter. Der hier übrigens den unendlich bescheuerten Namen Wachtmeister Waldmeister trägt. Oh Mann. Er lässt die Neuankömmlinge nach kurzem Gesülze zum großen Oss.
So, endlich geht's zum Zauberer. Das war ja eine der beeindruckendsten Szenen im Film. Mit damals revolutionären Effekten und einer sogar im Kino spürbaren Angst von Dorothy und den anderen. Das muss doch das Highlight des Hörspiels sein.
Ach Quatsch, hör doch auf. Ist doch Hörspiel. Da musst du bräsiger denken. Versuch's mal. Skizzier die blödeste Umsetzung, die du dir vorstellen kannst.
Okay. Also erstmal natürlich eine völlig belanglose Umsetzung. Mit Lutz Mackenzie als Zauberer. Den pitcht man bloß ein paar Halbtöne runter, damit man ihn nicht mehr erkennen kann, er aber auf jeden Fall schön doof klingt. Dazu keine Effekte, bestenfalls eine homöopathische Dosis Hall und keine Musik. So müsste die sein, die blödestmöglich umgesetzte Sequenz.
Leider falsch, Michi.
Oh, alles?
Nee, stimmte fast alles. Nur beim Runterpitchen der Stimme haben sie es sogar noch besser gemacht.
Mann! Er ist genug runtergepitcht, um beschissen zu klingen, aber man erkennt Mackenzies Stimme trotzdem sofort.
Das wollte ich ja wohl meinen. Ich weiß doch, dass du das besser kannst.
Und wir erleben auch nur die Unterhaltung zwischen dem Zauberer und der Kleinen mit. Die drei anderen Begegnungen aus dem Originalroman, bei denen Oz als schöne Frau, nashornartiges Ungetüm und Feuerball auftritt, werden lediglich im Anschluss von der Gruppe nacherzählt.
Na, besser als von dem Gruppe, nämlich Mark.
Womit wir wieder bei Pest und Cholera wären.
Da wird wirklich eine Sequenz ohne jede Not verschenkt, die das Herz und Hirn dieses Hörspiels sein könnte. Sehr, sehr schwach. Übrigens auch, dass die Bande gleich zum Zauberer vorgelassen wird und dann auch direkt wieder abrauscht. In der Originalgeschichte verbringt sie mehrere Tage in der Smaragdstadt. Aber offenbar brauchen die Charaktere im Hörspiel keinen Schlaf und sollen die Story in Rekordzeit abfrühstücken.
Hat allerdings auch einen Vorteil. Der Scheißdreck ist gefühlt schneller vorbei. Der Zauberer verspricht allen, ihre Wünsche zu erfüllen, wenn sie zuvor etwas für ihn tun. Sie sollen die böse Hexe des Westens töten. Und so ziehen die Gefährten los, um zu ihr zu gelangen. Doch sie bemerkt die Eindringlinge sogleich und hetzt ihnen ihre Armeen auf den Hals.
Und wer jetzt denkt, dass nun endlich Zug in den verstopften Kamin kommen würde, der wird ein weiteres, aber keineswegs letztes Mal enttäuscht. Die Attacken der Krähen, Bienen und Winky-Soldaten sind absolut unprickelnd in Szene gesetzt.
Hier muss man sagen, dass die im Buch auch nicht viel beeindruckender waren, obwohl da sogar noch zusätzlich Wölfe angeschissen kamen. Die wurden aber in Windeseile vom Blechmann totgehackt. Und die Vogelscheuche hatte auch keine Probleme, jeder Krähe den Hals umzudrehen, weil die offenbar wie in so einem dämlichen Zack-Zack-Kung-Fu-Film immer alle einzeln angreifen, statt sich gemeinsam auf den Feind zu stürzen.
Stimmt, das hat den Leser auch nicht gerade vom Hocker gehauen. Nur könnte die Stärke einer Hörspielumsetzung ja gerade darin bestehen, mehr aus solchen Sequenzen rauszuholen und geile Kämpfe zu kreieren. Die Hörspielmacher müssen sich ja nicht, wie Peter Jackson seinerzeit beim Dreh vom Hobbit, für ein halbes Jahr vom Set verdünnisieren, um eine epische Schlachtenplatte-Choreografie auszuarbeiten. Aber der Schmörf muss eigentlich trotzdem nicht zwischen zweimal Abwischen nach dem Kacken aufs Klopapier geschmiert werden. Ablauf? Die Krähen ergreifen sofort die Flucht, als sie die Vogelscheuche bloß sehen, weil das ja ihr natürlicher Feind ist. Was ich übrigens anzweifeln möchte. Wir sind hier ja nicht bei Jeepers Creepers. Und als wäre das alles nicht schon ein genügend großer und lachhafter Witz, sagt die Oberkrähe, gekrächzt vom unvermeidlichen Udo Schenk,
wir kündigen!
Toll, also ist das auch eine Option im Land der Westhexe? Na, die scheint ja mal so richtig mächtig zu sein.
Ja, mächtig scheiße, ne? Die Bienen stechen alle den Blechmann und sterben dann, ohne ihm zu schaden. Weil ihre Stacheln natürlich nicht durch das Metall seines Körpers kommen.
Und warum sterben die?
Ist doch so bei Bienen.
Ja klar, wenn sie jemanden gestochen haben. Der Stachel hat einen Widerhaken und beim Wegfliegen reißen sie sich im wahrsten Sinne des Wortes den Arsch auf. Aber wenn sie hier eben gerade nicht stechen?
Vielleicht hat der Blechbärt ja eine Politur aus Glyphosat.
Ja, stimmt. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Mein Fehler.
Und die Soldaten werden von dem, Zitat, mächtigen Brüllen des Löwen vertrieben. Müssen wir wirklich erwähnen, dass besagtes Brüllen nicht die Bohne mächtig klingt? Man sieht da eigentlich nur Helmut Kraus bräsig hinterm Mikro hocken und Nachbar Schulke spielen, der von Peter Lustig beim Unanieren erwischt wird. Und man hört in seinem Take regelrecht seine Frage im Studio, wie viele Versionen die denn noch von seinem anstrengenden Brüllen brauchen, da er keine Lust mehr hat.
Ach du Scheiße!
Aber sollte man sowas nachträglich technisch unterstützen, um es beeindruckender klingen zu lassen?
Ja, nur wenn man weiß, dass sowas im Jahr 2019 problemlos möglich ist. Und da bin ich mir bei dem Abmischer dieses Hörspiels nicht sicher, so bieder wie der ganze bollige Schrumpelbutz produziert wurde.
Dämlich ist auch, dass die Soldaten Gewehre haben, mit denen sie aber nichts treffen, weil das Brüllen des Löwen sie so verängstigt und durcheinander gebracht hat. Dazu drei Anmerkungen. Erstens, Bullshit. Zweitens, in der Originalgeschichte haben die natürlich keine Gewehre. Sonst könnten sie den Löwen ja einfach abknallen. Aber warum nicht noch etwas feinen Bockmist hinzufügen? Und drittens, Bullshit.
Ich hätte allerdings auch noch Punkt 4.
Ich höre.
Bullshit.
Ah, stimmt, das hatte ich vergessen zu erwähnen.
Aber was ist eigentlich mit der bösen Westhexe? Die wird von Marianne Groß gesprochen und beobachtet von ihrem Schloss aus die Attacken ihrer Untergebenen. Vermutlich mit derbe viel Augenrollen. Immer wieder schickt sie siegessicher neue Helfer los und ist dann ganz überrascht und verärgert, dass auch die gleich zerpimmelt werden.
Ja, geil! Und sie ist sich echt nicht zu blöde, um zu sagen, dass ihr vorheriger Plan zwar gescheitert ist, der nächste aber bestimmt klappen wird, weil sie ja die mächtige Westhexe ist. Bestechende Logik, aber wenn du zweimal auf die Fresse geflogen bist, dann kann es zwar sein, dass du beim dritten Mal doch die Hose angezogen bekommst und gleichzeitig sprechen kannst, aber vielleicht bist du ja auch doch nur der Duschek.
Hey, geht!
Aber nun, beim dritten Mal kommt Westhexe Schrumpeldei endlich der rettende Gedanke. Sie hat ja die Kontrolle über die Flügelaffen. Dazu kannst du sicher mehr sagen, oder? Du warst ja auch mal einer in diesem Theaterstück.
Hallo!
Ja gut, dann übernehme ich das eben selber. Die geflügelten Affen sind eine mächtige Waffe. Sie erfüllen demjenigen drei Wünsche, der den goldenen Zauberhut hat und die Affen mit einem bestimmten Spruch ruft. Und was macht nun die Hexe?
Die sagt zu ihrem unterdrückten und miesbehandelten Winky-Sergeant,
gib mir den goldenen Zauberhut!
Ja, Spitzenidee, so ein Utensil der Macht in die Hände eines Wesens zu geben, das ich wie den letzten Dreck behandle. Sergeant Winky Katze kann sich den goldenen Korthut doch gleich selbst aufsetzen und die Affen rufen. Und als erstes die blöde Hexe in Anatolien oder Kansas entsorgen.
Macht er aber nicht. Und so ruft die Hexe die Affen und befiehlt deren Anführer, gesprochen von Martin Julio Iglesias Kessler, ihr den Löwen zu bringen und die anderen aus der Gruppe zu töten.
Was Affi dann auch macht. Und auch hier haben unsere Autoren wieder eine kleine Anspielung versteckt. Der Blechmann sagt nämlich zu Käsekessler: Nimm deine stinkenden Pfoten von mir! Weil der ein Affe ist. Wie im Film Planet der Affen mit Charlton Heston. Da sagt er das auch zu einem der Affen.
Ja, aber mit einem entscheidenden Unterschied.
Welchem?
Dass Planet der Affen ein raffinierter Film war und dieses Hörspiel ganz beschissen ist.
Stimmt. Monkey Kessler bringt den Löwen und Dorothy, der er wegen ihrer Zauberschlappen nichts anhaben kann, zur Hexe. Die will das Raubtier zu ihrem Sklaven machen, während das Mädchen für sie Putzdienste erledigen soll. Also gibt sie ihm einen Eimer Wasser.
Und das muss man sich echt auf der Zunge zergehen lassen. Die Hexe gibt Dorothy den Eimer Wasser. Wasser ist ja das Einzige, was sie töten kann. Also mal abgesehen von der generellen Frage, warum sie überhaupt Wasser in ihrem Schloss hat, sollte sie ihrer Feindin wohl nicht mutwillig diese tödliche Waffe in die Hände geben, oder?
Das mit dem Wasser ist ja in allen Zauberer von Oz-Versionen etwas bescheuert. In der Verfilmung The Wiz mit Michael Jackson hat die Hexe sogar eine Fabrik mit einer Sprinkleranlage, die ihr zum Verhängnis wird. Konnte sie natürlich vorher nicht mitrechnen. Aber so blöd wie in diesem Hörspiel wurde es wohl trotzdem noch nie gelöst.
Blöd und außerordentlich lahm. Das Mädchen schüttet etwas Wasser auf die Hexe, der das offenbar derbe wehtut. Und dann sagt der Sergeant:
Weißt du nicht, dass Wasser sie tötet?
Ganz kurz mal eben, wenn du das weißt und seit Jahren von der Hexe unterdrückt wirst, warum machst du sie dann nicht selber nass, Dämlack?
Ja, ich war eigentlich auch immer davon ausgegangen, dass keiner im Schloss von der tödlichen Eigenschaft des Wassers weiß. Dorothy schaltet jedenfalls schnell und kippt den ganzen Eimer über der Hexe aus. Die stirbt dann mit den berühmten Worten:
Ich schmelze, ich schmelze!
Im Film eine ikonische Szene. Hier ein peinliches Reenactment.
Und die ollen Tinky Winkies haben nach ihrer Befreiung nichts Besseres zu tun, als sich sofort Dorothy als ihrer neuen Gebieterin zu unterwerfen. Dieses Volk will offenbar unterdrückt werden.
Und überlässt ihr dann auch wie selbstverständlich den goldenen Zauberhut. Und mit dem ruft sie die geflügelten Affen. Hier betont die Erzählerin, dass der dazu nötige Zauberspruch so albern ist, dass er an dieser Stelle nicht nochmal wiederholt werden soll.
Ja, was irgendwie auch beknackt ist. Klar, der Spruch ist auf Deutsch albern mit seinem Äppe, Peppe, Kacke. Aber es ist doch nicht die Aufgabe des Hörspiels, sich darüber lustig zu machen. Hallo, dafür sind wir da, Leute. Ändert den Spruch doch einfach in was Geileres oder lasst ihn im Off stattfinden. Nur so fühlt man sich als Hörer leicht verarscht, wenn die Holy-Bande mit Wochenbettdepression das eigene Neugeborene ablehnt und stattdessen sabbernd mit der Nachgeburt kuschelt.
Die Affen bringen die Gruppe zurück zur Smaragdstadt, wo sie der Zauberer direkt in den Thronsaal führen lässt. Warum auch immer, denn er hat ja eigentlich geblufft und von der Begegnung nichts Gutes zu erwarten. Im Original versucht er auch, um das Treffen herumzukommen, aber dies hier ist ja nicht das Original, sondern die flitzpiepige Vertonung.
Der Zauberer entpuppt sich als bloßer Jahrmarktskünstler, der alle nur mit seinen Effekten getäuscht hat. Die waren aber auch geil. Die Gruppe findet das allerdings nur so mittelprächtig und besteht auf Erfüllung ihrer Wünsche.
Kollege Mackenzie versucht sich damit rauszureden, dass die auf dem Weg zu ihm alle schon ihre Ost-Transformation durchgemacht und dabei Verstand, Herz und Mut bewiesen hätten. Aber damit die Knüpel das auch akzeptieren, gibt er der Vogelscheuche, dem Blechmann und dem Löwen noch entsprechende Accessoires. Damit sind sie dann besänftigt.
Nur Dorothy geht leer aus, denn er kann sie nicht nach Kansas bringen. Der Arsch. Aber vielleicht weiß ja Nordhexe Glindarath. Naja, die Flügelaffen entführen sie direkt mal in die Smaragdstadt.
Wie nett. Glinda wird dann als Lügnerin überführt, die behauptet hat, den Zauberer zu kennen, obwohl das gar nicht der Fall ist. Und der Affenboss bietet an, die Pfeifen nochmal aufzumischen. Herrlich, das sind Dinge, die man schon immer in der Geschichte vermisst hat. Gut, dass das hinzugefügt wurde.
Ja, wenigstens kennt Glinda nun doch die Fähigkeiten der Schuhe von Dorothy. Mit denen kann sie nämlich nach Hause gelangen. Warum auch immer sie ihr das nicht in der ersten Szene erzählt hat. Ist ja nun nicht so, dass Dorothy dann nicht genau nach solchen Sachen gefragt hätte. Aber egal, ist wohl wahrscheinlich einfach nur wieder ein schmackhaftes Logikloch. Im Buch kommt der Hinweis auf die Schuhe nämlich von der guten Hexe des Südens. Aber die taucht im Hörspiel erst gar nicht auf.
Ah, vielleicht doch. Die Erzählerin sagt zwar, dass niemand weiß, was eigentlich mit der los ist, da sie allerdings am Ende des Hörspiels, nach der Verabschiedung von den Zuhörern, dreimal die Hacken zusammenschlägt und verschwindet, können wir wohl davon ausgehen, dass sie die Südhexe sein soll.
Na, warum auch immer. Doch wie sang schon der große Barde Michael Wendler? Egal! Denn dann ist immerhin Schluss. Dorothy wünscht sich nach Hause, ist endlich zusammen mit Toto wieder in ihrem geliebten Kansas und spricht exakt 0,0 Sätze mit Tante M und Onkel Henry. So muss das.
Fazit. Das war ja mal gar nichts. Eine lahme und uninspirierte Vertonung eines Klassikers, die so schlecht ist, dass man das Gefühl hat, dass schon die Originalgeschichte ziemlich mies sein muss. Ist die aber gar nicht. Und so fühlt man sich beim Hören an den Zauberspruch der Affen erinnert. Jedenfalls an ein Drittel davon. Nicht Eppe, nicht Peppe, aber definitiv Kacke.
Wesentliche Elemente der Geschichte wurden verändert. Und fast alle Änderungen sind misslungen und führen zu unnötigen Problemen, Widersprüchen und blankem Unsinn. Sicher, dass Markus Kähler oder Thomas Güthaus keine Pseudonyme von Mark Gruppe sind? Dieses treffsichere Verschlimmbessern dezent angestaubter Inhalte ist doch nur wirklich dessen Paradedisziplin. Dazu ist die Musik belanglos und die Effekte bleiben weit unter ihren Möglichkeiten. Und die Sprecher wirken auch eher so, als ob da die üblichen Verdächtigen nach 9 anderen Rollen auch noch den Löwen und die Vogelscheuche eingesprochen haben. Alles solide, aber vollkommen unnötig und mit der durchschimmernden Hoffnungslosigkeit einer erzwungenen Theateraufführung, um das Rote Kreuz zu täuschen.
Interessant ist die Besetzung der Erzählerin mit Sandra Schwittau. Wie angedeutet, vor allem bekannt als deutsche Stimme von Bart Simpson. Und so kommt dem Hörer am Ende ein Verdacht, der fast alle Albernheiten des Hörspiels erklären würde.
Vielleicht soll das im Hörspiel ja eben jener Bart Simpson sein. Und der muss die bekannte Geschichte von Oz in der Schule von Springfield nacherzählen. Und weil er nun mal Bart Simpson ist, bringt er alles durcheinander oder erfindet einfach irgendwelchen Unsinn, um die Lücken zu füllen. Dazu würde der bekloppte Inhalt nämlich passen.
Genau. Damit ist das Rätsel gelöst. Klappe zu, Flügelaffe tot quasi.
Ja, ja, sicher. Und jetzt kommen, folgen wir den Steinen zum mächtigen Zauberer von Oz.
Nee, ich folge lieber der Schönreder Allee.
Eppe, Peppe, Bukacke. Die Titania-Fassung vom Zauberer von Ozzy Osbourne ist nämlich nicht die Falle.
Dagegen sind Pest und Cholera wie
Cholera?
Oh nein, oh, ich dachte, ich hätte es jetzt extra richtig gemacht. Also ich meine, ich mache es ja nie extra falsch, aber... Scheiße.
Du hast extra nachgeguckt.
Neu. Ja, 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 ja. Ich hatte genau das mir andersrum jetzt gerade gemerkt.
Als war... zweimal nämlich vorkommt, dachte ich, dann muss ich das jetzt doch mal nachgucken.
Nun ist es so, dass auch... Ui, so ist es also. Du hast ja vor einigen Jahren sogar mal bei einer... oder? Warte.
Ja.
Du hast ja vor Jahren einiger mal sogar...
Dieses stammt aus dem Jahr 2000... Meine Herren.
Onkel Henry und Tante M sind in diesem Hörspiel übrigens so scheißegal, dass die Erzählerin ausdrücklich kein Wort zu ihnen sagen will.
Übrigens war verlutscht.
Verlutscht?
Ja.
Verbölkt. Ja, und hier... Ich habe nur so ein bisschen hier, bin hier gegen gebumst. Inklusive fliegender Kuh und Frau im Schaukel. Inklusive Flieg...
Jack, 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 jack mich!
Pars pro Toto, sage ich nur. Aua. Bars... Barcelon. Charles Barcelon.
Er, oder besser gesagt die Vogelscheuche, hat nämlich kein Gehirn im Strohkopf und will deswegen von allen mein Nicht-Hirn genannt werden.
Vogelscheuche. Dr. Benjamin Spongebrain.
Oh Gott.
Sie begleitet jedenfalls Dorothy zum Zauberer von Oz, weil sie hofft, dass der ihr ein Gehirn gibt. Der Scheuche, nicht Dorothy.
Gibt.
Ah!
Cholera.
Immer wieder, falsch gemacht.
Eukalyptusbonbon.
Genau.
Kaum vorstellbar. Woher kennt die denn Woher kennt die denn, ne? Und dann wird man bitterböse enttäuscht, weil die Konfrontation mit dem Unvier.
Wann hat sie Unvier genannt?
Oh, ihr müsstet den Akzent hören. Der ist zum Totlachen.
Noch eine ganze Weile Scherz.
Und dann ist man auch schon bei der Smaragd. Und dann ist man auch schon bei der Smaragdstadt. Scheiße.
Ja, allerdings begegnet. Da schon.
Die drei anderen Begegnungen aus dem Originalroman, bei denen Oz als schöne Frau, Nashorn hat. Steinhartes Ungetüm. Sie sollen die böse Hex. Doch sie bemerkt die Eindringlinge sogleich. Hier muss man sagen, dass die im Buch auch nicht viel beeindruckender waren, obwohl so.
Mehr aus solchen Sequenzen rauszuholen und geile Kämpfe zu kreieren.
Ja, das schaffen sie.
Da muss man fair sein. Weil ihre Stacheln natürlich nicht durch das Metall.
Und da bin ich mir bei dem Abmischer dieses
Nur wenn man weiß, dass sowas im Jahr 2000. Aber was ist eigentlich mit der Sergeant Winky-Katze kann sich den goldenen Korthut.
Warum machst du sie dann nicht selber?
Dorothy schaltet jedenfalls schnell und kippt den.
Jedes Mal.
Weil man nicht gibt, sagen will.
Ja.
Dorothy schaltet jedenfalls schnell und kippt. Sag mal.
Kollega Mackenzie. Scheiße. Und so fühlt man sich beim Hören an den Zauberspruch der Affen erinnert. Jedenfalls an ein Drittel davon. Nicht Eppe, nicht Peppe, aber definitiv Kacke.
Ja, das ist immer gut.
Ja, das ist einfach eine Vorlage, die ist sehr schön.